Die Radio Wissen. Update.
Ich kann mit 95%iger Sicherheit bestätigen, dass es Teile des gesuchten Flugzeugs sind. Und die verbleibenden 5% sind keine echten Zweifel, sondern nur, weil ich die Teile noch nicht persönlich gesehen habe. Aber meine Kollegen sind sich sicher, dass es eine Flugzeugtür ist. Insofern ja, ich bestätige, dass es sich um Teile des Flugzeuges handelt, nach dem wir suchen.
Der Chef des indonesischen Teams, das die verschwundene Air Asia-Maschine gesucht hat, heute Morgen. Inzwischen besteht endgültige Gewissheit, Flug QZ8501 ist abgestürzt. Das ist eines unserer Themen im Update, heute mit Franziska Zecher.
Update.
Das vermisste Flugzeug von Air Asia ist vor Borneo ins Meer gestürzt. Die indonesische Luftwaffe hat ein großes Trümmerfeld und Leichen entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle 162 Menschen an Bord ums Leben gekommen sind. Indonesiens Präsident Joko Widodo hat den Angehörigen am Flughafen von Surabaya sein Beileid ausgesprochen.
I can share your feelings. We pray. All the families of the passengers and crews be strong to face this difficult moment.
Einige Stunden vorher hat Channel News Asia Live-Bilder vom Sucheinsatz übertragen. Die Angehörigen konnten sehen, wie erste Wrackteile und auf dem Meer treibende Leichen entdeckt wurden. Der Sender hat sich inzwischen bei ihnen dafür entschuldigt. Viele der Angehörigen werden immer noch am Flughafen psychologisch betreut. Die Luftwaffe hat am Meeresboden einen Schatten entdeckt, der den Umriss eines Flugzeugs hat. An der Absturzstelle haben sich inzwischen Spezialisten abgeseilt, um die Toten zu bergen. Schiffe sind in der Region unterwegs, um Trümmerteile an Bord zu nehmen. Weil das Meer an dieser Stelle nur bis zu 50 Meter tief ist, glaubt der australische Ozeanologe an eine schnelle Bergung.
Das ist ganz anders als im Indischen Ozean, wo immer noch nach MH370 gesucht wird. Sie brauchen dafür keine teuren und seltenen Tauchroboter wie im Indischen Ozean. Die Technologie, die sie dafür brauchen, ist alltäglich.
Neue Informationen gibt es mittlerweile auch über die letzte Funkverbindung zur Maschine. Medienberichten zufolge hatte der Pilot wegen einer Gewitterfront um eine Kursänderung gebeten, die genehmigt wurde. Kurze Zeit später soll er den Tower dann darum gebeten haben, höher fliegen zu dürfen. Das wurde offenbar nicht sofort genehmigt, weil so viele andere Flugzeuge unterwegs waren. Als die Erlaubnis dann übermittelt wurde, soll der Pilot nicht mehr geantwortet haben und es wurde auch kein Notruf abgesetzt. Die Experten gehen aber nicht davon aus, dass das Unwetter die Ursache war. Gewitter sind in dieser Region üblich und normalerweise keine Gefahr für Flugzeuge. Mindestens 6 andere Maschinen waren zur gleichen Zeit in der Region unterwegs und sind ohne Probleme zu ihren Zielen gekommen.
Was sonst noch wichtig war?
Bei der Rettungsaktion an der Fähre Norman Atlantic in der Adria sind 2 albanische Helfer ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Marine sind die Seile gerissen, die den Schlepper mit der Norman Atlantic verbunden haben. Sie sind in die Schiffsstraube geraten. Damit ist die Zahl der Toten auf 12 gestiegen. Mehr als 420 Passagiere konnten inzwischen gerettet werden, unter ihnen auch 17 Deutsche. In der Region ist heute ein weiteres Schiff in Seenot geraten. Ein Frachter hat vor der griechischen Insel Korfu einen Notruf abgesetzt. An Bord sind hunderte Menschen, viele davon wohl Flüchtlinge. Welche Rolle hat die Bundeswehr bei der gezielten Tötung von Extremisten in Afghanistan gespielt? Diese Frage beschäftigt Deutschland immer wieder. Jetzt hat die Bild das Thema wieder auf die Agenda gebracht. Unter Berufung auf geheime Dokumente der Bundeswehr berichtet sie, dass auch die Bundeswehr Informationen gesammelt hat, die in die Ziellisten der ISAF-Truppe eingegangen sind. Der frühere NATO-General Egon Rams rechtfertigt das Handeln der Bundeswehr im Interview mit Deutschlandradio Kultur.
Das ist ein, ich sage es jetzt ganz bewusst, normaler militärischer Einsatz, der nicht mit zivilrechtlichen Maßstäben gemessen werden darf. Es ist eine Ausnahmesituation, wie sie im Krieg entsteht und wie sie durch internationales Völkerrecht gedeckt ist.
Wirklich neu sind die Informationen aus der Bild-Zeitung allerdings nicht. Schon 2010 wurde durch WikiLeaks enthüllt, dass es eine Liste gibt, in der die ISAF Taliban-Ziele führt. Damals beteuerte die Bundesregierung allerdings, dass die Bundeswehr nicht unmittelbar an gezielten Tötungsaktionen beteiligt sei, auch nicht mit Spezialkräften. Wie genau die Spezialkräfte in Afghanistan agiert haben, das wurde allerdings auch nie bekannt gemacht. General Egon Rams deutet aber an, dass es nicht nur um Brunnenbau gegangen ist.
Deutsche Soldaten, Spezialkräfte sind auch schon im Jahre 2002, Ende 2001, Anfang 2002 unter dem Mandat für Operation Enduring Freedom nach Afghanistan gegangen. Ich wiederhole, deutsche Spezialkräfte, und die sind dort nicht gewesen, um Blümchen zu pflücken.
Das Verteidigungsministerium hat inzwischen bestätigt, dass die Bundeswehr daran mitgewirkt hat, Listen mit gefährlichen Extremisten zu erstellen. Ein Sprecher betonte aber, es habe nie eine Empfehlung gegeben, Menschen zu töten, sondern nur, sie festzunehmen. In Moskau ist der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zu 3,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter befanden es als erwiesen, dass er und sein Bruder den französischen Kosmetikkonzern Yves Rocher um fast 500.000 Euro betrogen haben, als sie den Vertrieb des Konzerns in Russland organisiert haben. Nawalnys Bruder wurde auch zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Seine Strafe wurde allerdings nicht zur Bewährung ausgesetzt. Der Kosmetikkonzern selbst hat inzwischen erklärt, dass ihm gar kein Schaden entstanden ist. Die Bundesregierung hat das Urteil kritisiert. Beobachter werten es als politisch motiviert, so auch die Anwältin von Nawalny, Olga Michailova.
Heute ist einmal mehr klar geworden, dass der Prozess politisch motiviert ist. Wir haben einen solchen Zynismus im Gericht nicht erwartet.
Wie gerade bekannt wurde, ist Alexei Nawalny auf dem Weg zu einer kremlkritischen Demonstration in Moskau festgenommen worden. Nawalny steht eigentlich seit Februar unter Hausarrest. Er ist einer der prominentesten Kritiker von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Zahle ich einen zu hohen Gaspreis? Diese Frage können die meisten Verbraucher in Deutschland mit Ja beantworten. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie gekommen, die die Grünen in Auftrag gegeben haben. Demnach sind die Einkaufspreise für Erdgas im Laufe des Jahres um durchschnittlich 8% gesunken. Doch die meisten Gasanbieter haben das nicht oder nur ein bisschen an ihre Kunden weitergegeben. Dabei kommt es aber sehr darauf an, in welcher Region man lebt. In Berlin zum Beispiel zahlen die Verbraucher im Schnitt 17 Euro zu viel, in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg dagegen rund 140 Euro. Die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn empfahl den Verbrauchern deshalb im WDR:
Auch hier gilt für die Verbraucher, dass es einfach sich lohnt, mal im Internet zu gucken, was sind die Preise anderer Anbieter. Immerhin haben ja 11% der Anbieter ihre Preise gesenkt.
Grund für die niedrigen Gaspreise sind der milde letzte Winter und der Schiefergasboom in den USA. Selbst Autofahren, das war bis vor ein paar Jahren für viele noch eines der wichtigsten Ziele für den 18. Geburtstag. Doch so schnell wie möglich den Führerschein zu haben, scheint vielen, zumindest in Städten, nicht mehr ganz so wichtig zu sein. Wie die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände beobachtet hat, macht in Großstädten nur noch etwa jeder 5. Jugendliche seine Fahrprüfung vor dem 18. Geburtstag. Erst ungefähr 6 Jahre später, also mit 24, haben rund 90% eines Jahrgangs die Fahrerlaubnis. Die Fahrlehrer glauben, dass das an einem generellen Wertewandel bei den Jugendlichen liegt. Das Auto ist offenbar nicht mehr so ein wichtiges Statussymbol.
Was noch wichtig wird:
In Israel wählt die Regierungspartei Likud morgen einen neuen Vorsitzenden. Klarer Favorit ist Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die rund 95.000 Mitglieder der rechtsorientierten Partei sollen außerdem über die Kandidatenliste für die Parlamentswahl im März abstimmen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Rolle von BND und Bundeswehr wird auch im Netz intensiv diskutiert. User Tillmann36 twittert ironisch: Wie? Deutsche Soldaten sind zum Töten in den Krieg? Nein, doch. Oh! Übrigens, viele Bauern wurden posthum zu Taliban. Frank Zaps dagegen meint: Was ist daran falsch, extreme Terroristen zu töten, bevor sie weiter unschuldige Kinder umbringen? Und Sergius Sebum kommentiert: Ja, die Bundeswehr war in Afghanistan in einem Krieg. Sie hat vermutlich versucht zu gewinnen. User Brathamster kritisiert bei tagesschau.de: Wie es scheint, wird alles getan, den Terror auch nach Deutschland zu holen. Immerhin ließe sich dadurch Deutschland endlich wieder innerhalb der eigenen Landesgrenzen verteidigen. Auf Facebook kommentiert Oliver Büttner: Als anerkannter Kriegsdienstverweigerer muss ich sagen, das sind unsere Soldaten und es ist ein Krieg da unten. Krieg ist Krieg. Entweder wir schicken sie da runter oder nicht. In jedem Fall ist es wichtig, dass wir als Land hinter ihnen stehen oder sie zurückholen. Sie wären auch lieber hier in Deutschland beim Manöver spielen in der Nähe der Familie.
Und sonst in der Welt?
Freigeister und kritische Köpfe, das kann die kommunistische Partei in China nicht gebrauchen, vor allem nicht an den Universitäten. Staatschef Xi Jinping hat angekündigt, die Hochschulen stärker in die Pflicht zu nehmen. Und das bedeutet, sie sollen mehr Ideologie unterrichten, vor allem die Achtung vor der Führung der Partei und die Lehre des Marxismus. Das sei die Garantie dafür, dass sozialistische Universitäten überhaupt richtig funktionieren könnten, sagt der Xi. Seit er Staats- und Parteichef in China ist, haben die Behörden ihren Druck erhöht, zum Beispiel auf Künstler, auf Kirchen und auf Journalisten. Journalisten. Dieses Jahr hatte es auch schon Ideologieaktionen an den chinesischen Universitäten gegeben. Studenten sollten dazu gebracht werden, ihre Professoren zu verraten, falls die so wörtlich westliche Ideologie verbreiten. In Venezuela herrscht eine schwere Wirtschaftskrise. Immer wieder fehlt es an lebensnotwendigen Dingen. Fast alle Grundnahrungsmittel werden inzwischen rationiert. Jetzt trifft die Wirtschaftskrise die berühmteste Eisdiele des Landes. Der Laden in der Stadt Mérida im Westen Venezuelas muss vorübergehend schließen, weil er nicht mehr genug Milch für seine Eisproduktion bekommt. Die Eisdiele mit dem Namen Coromoto ist eine bekannte Touristenattraktion. Sie bietet über 860 verschiedene Eissorten an und steht deshalb auch im Guinness-Buch der Rekorde. Unter den angebotenen Sorten sind exotische Geschmacksrichtungen wie Knoblauch, Rindfleisch oder Käse. Die Eisdiele wird von einem eingewanderten Portugiesen betrieben, der Berichte aus dem Tourismusministerium zurückwies. Das hatte vorher behauptet, die Eisdiele habe nicht wegen Milchmangels geschlossen, sondern die Besitzer seien lediglich in den Urlaub geflogen. Im Streit zwischen dem Fußball-Weltverband FIFA und dem FC Barcelona haben die Katalanen das Nachsehen. Der Internationale Sportgerichtshof hat heute ein Transferverbot und eine Geldstrafe der FIFA bestätigt. Das heißt, dass der FC Barcelona in den kommenden beiden Transfersaisons keine neuen Spieler verpflichten darf. Der Verein kann deshalb bis Januar 2016 lediglich ausgeliehene Fußballer zurückholen oder bestehende Verträge verlängern. Hintergrund für das Urteil sind Verstöße der Katalanen gegen Transferregeln bei jugendlichen Fußballern. Der Verein soll zwischen 2009 und 2013 mehrere minderjährige Spieler verpflichtet haben, die aus Afrika oder aus Südkorea stammten. Die Regeln der FIFA verbieten den Fußballclubs im Allgemeinen den Transfer von Jugendlichen unter 18, die aus Nicht-EU-Ländern kommen.
Wissensnachrichten.
Die Ebola-Epidemie in Westafrika ist jetzt gut ein Jahr alt und noch immer ist nicht klar, wie genau ist sie eigentlich ausgebrochen. Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut in Berlin sagen jetzt, wahrscheinlich ist sie von Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Was macht die Wissenschaftler da eigentlich so sicher?
Die sind in das Dorf gereist, in dem es den wahrscheinlich ersten Fall der aktuellen Epidemie gab. Damals ist ein kleiner Junge gestorben und in diesem Dorf haben die Wissenschaftler jetzt Spuren gesucht. Dass Ebola von Tieren übertragen wird, das gilt als sicher. Klar ist aber nicht, ob dahinter größere Wildtiere stecken, wie Affen, die dann von den Menschen gegessen werden, oder eher Flughunde und Fledermäuse.
Wie sind denn die Wissenschaftler drauf gekommen, dass es die Fledermäuse sind?
Also sie haben zuerst die andere Theorie untersucht, nämlich dass die Dorfbewohner das Fleisch von großen Wildtieren gegessen haben und sich so angesteckt haben. Das ist aber unwahrscheinlich, unter anderem, weil es den Wildtieren in der Gegend gut geht. Tierärzte haben bestätigt, dass die Populationen sogar in letzter Zeit gewachsen sind. Die können also nicht mit Ebola infiziert sein.
Aber die Fledermäuse schon?
Theoretisch. Also die Art, um die es geht, war auch früher schon mal Träger von Ebola-Viren und sie kommt auch in dem Dorf vor. Die Bewohner haben erzählt, dass es eine Kolonie in einem hohlen Baum gab, wo die Kinder im Dorf oft gespielt haben und dabei könnte sich dieser kleine Junge eben auch angesteckt haben. Nachweisen konnten die Forscher das bislang aber nicht, weil keine einzige Fledermaus, die sie gefangen haben, trug das Ebola-Virus in sich.
Immerhin gibt es jetzt aber eine erste Spur, wer nicht der Ebola-Wirt ist. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wer aus dem Weltraum auf die Erde schaut, kann viele Städte nachts richtig leuchten sehen. Ein neues Satellitenprogramm bietet eine richtig gute Sicht drauf und auch neue Erkenntnisse offenbar.
Ja, zum Teil sind die auch überraschend, nämlich dass der Begriff Dunkeldeutschland, den manche als Schimpfwort benutzen für den Osten, auf jeden Fall falsch ist. Die Wissenschaftler vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, die haben sich die Daten von dem neuen Satelliten genauer angeschaut und festgestellt, vom Weltraum aus gesehen leuchtet der Osten nachts nämlich viel heller als der Westen.
Gibt es eine Erklärung dafür?
Es gibt bis jetzt nur Vermutungen. Ein Grund könnte sein, dass die Laternen im Osten älter sind und deswegen noch mehr Licht produzieren als zum Beispiel moderne LEDs im Westen.
Die Studie könnte also auch zeigen, wo es eventuell noch Möglichkeiten gibt zu sparen?
Zum Beispiel, eigentlich wollten die Forscher aber zeigen, was mittlerweile alles möglich ist durch die neue Satellitentechnik. Da werden die Bilder bis auf 750 Meter Entfernung scharf. Das ist teils fast doppelt so gut wie mit der alten Technik. Und die Bilder, die dann entstehen, die braucht man nicht nur, um zu sehen, wo noch Energie gespart werden kann, sondern zum Beispiel auch in der Stadtplanung. Da, wo es sehr hell ist, da leben viele Menschen dicht zusammen. Und wie groß eine Stadt ist, das sind Daten, die gerade in Entwicklungsländern oft fehlen.
Wirbelstürme können großen Schaden anrichten. Für die Japaner waren sie aber vor 7 Jahrhunderten eine richtige Rettung. Warum?
Damals haben die Taifune verhindert, dass die Mongolen Japan erobern konnten. Es gibt in Japan eine Legende, dass göttliche Winde die riesige Mongolenflotte im Meer versenkt haben. Und Wissenschaftler aus den USA haben jetzt herausgefunden, ja, diese Legende stimmt. In einem See haben sie nämlich in den Sedimenten Meerestiere gefunden aus der Zeit. Und die sind da höchstwahrscheinlich durch die Taifune und die anschließenden Überschwemmungen hingekommen.
Anne Tepper war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht gibt's im Norden und Westen teilweise Regen, im Süden und Osten fällt noch ein wenig Schnee. Morgen bleibt's dann in den meisten Teilen Deutschlands trocken und grau. Vom Harz bis in die Alpen fallen aber weiter ein paar Flocken Schnee. Dazu gibt's in Norddeutschland morgen milde Temperaturen von bis zu 8 Grad. Südlich des Mains bleiben die Werte aber bei 0 Grad und darunter. In der Silvesternacht selbst gibt's hier und da ein paar Tropfen. Meist ist es aber trocken bei 0 bis 7 Grad. Und an Neujahr wird's insgesamt wieder milder und ab und zu schaut wieder die Sonne raus.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.